Mich bewegt im Herbst, nicht nur im Herbst, aber eben jetzt auch besonders, der Blick auf die Weltsituation und auch die Situation des, zumindest in unseren Breitengraden, schwindenden Christentums und der zunehmenden Ablehnung. Als ich jung war, also sag ich mal vor 45 Jahren, 40 Jahren, da war es fast noch eine Ehre zu sagen, ich bin Pastor. Und heute ist das anders. Ist in Ordnung, ist kein Problem, aber ich merke, es hat sich was verändert. Also den Vertrauensvorsprung, den man damals hatte, der ist gewichen. Aber die Zeiten gehen auf und sie gehen runter, es wird heller, es wird dunkler. Und ich muss es uns ja nicht sagen, die Zeit, in der wir stehen, im Moment wird vieles, nicht alles, längst nicht alles. Also man muss sich auch hüten, die vielen, vielen guten Seiten zu übersehen. Und trotzdem, vieles wird auch dunkler. Ich lese aus der Apostelgeschichte über die Anfänge der Gemeinde. Nachdem Petrus und Johannes gefangen genommen waren, verhört wurden, ob ihres Glaubens, vorausgegangen war die Heilung des Gelähmten am Tempel, der dann auf einmal herumsprang und Gott lobte. Und dann wurden die gefangen genommen, wir kennen die Geschichte sicherlich, wurden verhört und wurden nachher bedroht. Sie sollen doch aufhören, in dem Namen Jesu Christi zu reden. Dann kommt dieser große Satz oder diese großen Sätze. Das ist der Stein, sagt Petrus, den ihr Bauleute verworfen habt. Er ist zum Eckstein geworden. Und in keinem anderen ist das Heil. Es ist auch kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den wir sollen selig werden. Also sie werden freigelassen, sie gehen zurück in der Gemeinde. Sie berichten darüber, dass die Winde sich gedreht haben draußen. Sie gehen mit dem Satz, wir können es nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Sie kamen in die Gemeinde, haben das erzählt. Und nun war die große Frage, wie reagiert die Gemeinde, die eigentlich gewohnt war, dass alles ganz gut läuft, überraschenderweise. Sie hatten, wie heißt es einige Zeit vorher hier in dem Text, sie hatten Gnade beim ganzen Volk. Ja, da kann man sich drin ausruhen, daran kann man sich gewöhnen. Aber die Winde drehten sich. Was tut das mit ihnen? Wie reagieren sie? Und so lese ich, als sie das hörten, erhoben sie ihre Stimme einmütig zu Gott. Und sie sprachen im Gebet, Herr, du hast Himmel und Erde und das Meer und alles, was darin ist, geschaffen. Und hast durch den Heiligen Geist, durch den Mund unseres Vaters Davids, deinen Knechten gesagt, Warum toben die Heiden? Und die Völker nehmen sich vor, was umsonst ist. Die Könige der Erde treten zusammen und die Fürsten versammeln sich wider den Herrn und seinen Christus. Wahrhaftig, sie haben sich versammelt in dieser Stadt gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, also zum König Israels gesalbt hast. Nämlich Herodes und Pontius Pilatus mit den Heiden und den Stämmen Israels zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss zuvor bestimmt hatten, dass es geschehen werde. Und nun, Herr, sieh an ihr Thron und gib deinen Knechten mit allem Freimut zu reden dein Wort. Streck deine Hand aus, dass Heilungen und Zeichen und Wunder geschehen durch eben den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Und als sie gebetet hatten, erbebte die Stätte, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimut. Das ist dieser wunderbare und hoffentlich bekannte Text. Mir kam heute Morgen so im Vergleich das Bild dieser Bootsfahrt Jesu und seiner Jünger in den Sinn. Die Geschichte kennen wir natürlich auch. Sie fuhren über den See Genezareth, sie stiegen ein. Und sie stiegen ein und da war alles ruhig. Der See war gnädig mit ihnen. Und dann auf einmal kamen Winde auf. Und aus den Winden wurden Stürme. Und rätselhafterweise, aus der Perspektive der Jünger, liegt der vermutlich sehr erschöpfte Jesus im Boot und schläft und schläft und schläft. Und dann wird es richtig schwierig. Die Wellen gehen hoch. Das See Genezareth kann sehr böse werden, ähnlich wie der Bodensee. Die Wellen schlagen rein ins Boot. Und er schläft und schläft scheinbar, bis sie ihn aufwecken und sagen, Herr, tu doch was. Willst du denn, dass wir kaputt gehen? Und das ist vielleicht ein guter Rahmen, ein gutes Bild für das, was hier anfängt zu geschehen. Am Anfang war das eben die Zeit der Gnade beim Volk. Was ein Satz, sie hatten Gnade beim ganzen Volk. Und auf einmal drehen die Winde an einem Wunder, das so massiv war, dass das Volk irritiert wurde. Ist da vielleicht was dran? Wieso läuft der? Wir kennen den. Der saß jeden Tag am Eingang des Tempels. Warum springt der rum und lobt Gott? Und auf die Frage, wie das geschehen ist, sagt er, ja, das waren die, die im Namen Jesu Christi mir eine Kraft zugesprochen habt, die alles verändert hat. Ihr Bekenntnis, das Bekenntnis der Jünger, das dieser Gelähmte und Geheilte wiederholt hat, löst auf einmal Abwehr aus. Nun stehen Petrus und Johannes hier vor dem Hohen Rat. Und ich sehe zuallererst, und das ist nachher, glaube ich, sehr, sehr wichtig, sie sind ja Leiter der Gemeinde. Nicht die einzigen, aber sie sind wichtige Leiter der Gemeinden. Und wir sehen, wie freimütig, also angstfrei, mutig, sie im Gegenwind ihren Glauben bekennen. Das ist schon mal eine Ansage in den Hohen Rat oder jedenfalls diese umgebenden Amtsleute des Glaubens. Das ist schon mal eine Ansage. Den Stein, von euch Bauleuten verworfen, ist zum Eckstein geworden. Und ob ihr es wollt oder nicht, in keinem anderen ist das Heil unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den wir selig werden sollen, außer im Namen Jesu Christi. Die Leiter. Und ich sage mal, ich weiß, dass es viele Aufnahmen gibt, Gott sei Dank, aber die Krisen oder die Krise der Kirchen ist eine Leiterkrise. Das siehst du im Alten Testament. Waren die Leiter, die Könige, die Propheten bei Gott demütig, glaubensvoll, ehrlich in ihrem Glauben, hingebungsvoll, dann ging es aufwärts mit dem Volk. Und es fing aber auch bei den Leitern an, wurden die gottlos. Hat das über das Volk Gottlosigkeit gebracht und sie sind ihren Leitern gefolgt. Also die Leiter hier freimütig, und ich würde so wünschen, dass eine Eindeutigkeit, eine Gottesabspiegelung über die Leiterschaften der Kirchen kommt. dass sie den Glanz des Moses in ihrem Antlitz tragen, weil sie Gott begegnet sind. Aber wir haben ja oft überhaupt keine Zeit. Überwuchert von Organisationen, von allem Möglichen, was man tun muss, hetzt man durch, hetzen die Leiter durch. Es tut mir manchmal richtig leid. Ich war beschenkt und gesegnet. Bei mir haben gleich die Leute gesehen, aus gutem Grunde, das mit der Organisation, das kann er nicht. Und in allen Gemeinden hatte ich sofort hochkompetente Leute, die gesagt haben, wir wissen, wie du tickst, wir wissen, was du nicht kannst, wir wissen, was du kannst. Wir machen das, was auch sein muss, aber du konzentrierst dich auf das, wo Gott dich berufen und begabt hat. Das war meine Rettung sozusagen. Und das ist ganz selten der Fall. Das funktioniert in vielen Kirchen leider nicht. Also, es ist eine Leiterfrage. Offensichtlich ist die Gemeinde schon geprägt von ihnen, denn die reagiert genauso. Also während die jetzt schon mal, die Leiter schlottern da vor den Autoritäten gestanden und gesagt, das tut uns aber leid, ja, wir probieren es mal anders und so. Wahrscheinlich wäre die Reaktion der Gemeinde genauso gewesen. Aber nein, die Gemeinde war bereits geprägt vom Vorbild, von den Vorbildern. Und wenn ich dieses Gebet jetzt, das ist ja interessant, das haben wir schon manches Mal natürlich gehört, wenn wir dieses Gebet angucken, so ganz anders, wie wir es gewohnt sind. Also beten Sie nicht, oh Gott, es wird schwierig, jetzt hilf uns und steh doch auf, wach, dass wir behütet werden. Nein, Sie erhoben Ihre Stimme, steht hier einmütig, Sie sprachen, Herr, du hast den Himmel und die Erde und das Meer und alles, was darin ist, gemacht. Hast durch den Heiligen Geist, durch den Mund unseres Vaters David gesagt, warum toben die Heiden? Die Völker nehmen sich vor, was umsonst ist. Die Könige der Erde treten zusammen, die Fürsten versammeln sich wieder den Herrn, seinen Christus. Und dann wird das aufgeschlüsselt. Sie haben eine Sicht, und da habe ich drei Gedanken dazu, die ich uns mitgeben möchte. Diese Gemeinde hatte eine hochrelevante, prägende Gotteserkenntnis. Also ich sage immer, entweder ihn gibt es oder es gibt ihn nicht, Gott. Wenn es ihn nicht gibt, weiß ich auch nicht, dann ist sowieso alles Käse. Aber wenn es ihn gibt, wenn es diesen Gott gibt, der Himmel und Erde erschaffen hat, wenn es diesen Gott gibt, dann gilt wirklich, alle Welt halte den Mund, sei stille, denn hier ist die Mitte, hier ist die Basis, hier ist die Macht, hier ist die Herrschaft. Also, ich bin ja faszinierter Astronom, nicht Astrologe. Ich staune. Also, 200 Milliarden Galaxien. Es fällt mir schwer, mir vorzustellen, dass die Sonne, ich glaube, die Erde geht 60 Mal in die Sonne rein. Die Erde ist schon groß. Und jede Galaxie, es hat im Durchschnitt wiederum 200 Milliarden Sterne mit Planeten. Ja Mann, wer das gemacht hat, der kann doch nicht irgendwo an einem Stühlchen neben meinem Thron des Lebens sitzen. Er ist doch der Chef. Er ist doch der Herr. Der macht doch so. Der braucht nicht mal so machen. Das müssten wir vielleicht. Der denkt nur und es wird. Der denkt das Nichts an. Ja, mach das mal. Der denkt das Nichts an und denkt und sagt, es werde. Und es wird. Und zwar nicht ein bisschen was, sondern ich meine, die hatten ja keine Ahnung damals. Was wussten die schon? Die dachten noch, da oben sind Lichter, Lampen dran gemacht. Die hatten keine Ahnung, was das Universum wirklich war und wie groß ihr Schöpfergott wirklich war. Wir wissen da etwas davon. Vielleicht wissen wir ja auch noch wenig. Also, ich will sagen, sie beginnen ihr Gebet mit dem Hinweis auf ihn. Und ihr Grundgedanke ist, wenn es dich gibt und wir glauben und wir wissen und erfahren, dass es dich gibt, dann, wenn wir hier die Gefahr sehen und die Anfechtung und das Problem, dann gucken wir hier hin und sagen, du bist doch der, der alles geschaffen hat. Und wenn wir hier hingucken und die Weltgeschichte verwirrend ist und wir uns wundern über die Machtstrukturen, wir uns wundern über die Politiker, und je älter ich werde, desto mehr wundere ich mich, dann gucke ich zuallererst auch hier hin. Und sie sagen, du bist der, die die ganze Weltgeschichte in deinem Ratschluss beschlossen hat. Das funktioniert nicht einfach, weil du ohnmächtig im Himmel sitzt und die machen, was sie wollen, sondern dahinter ist ein geheimnisvoller Generalplan, den wir wohl nicht verstehen, aber von dem wir glauben dürfen, dass du ihn zum allerbesten Ende führst und du kommst an dein Ziel. Das ist, was die sagen. Die treten zusammen, Könige und Fürsten, die wollen dich nicht haben, die wollen deinen Christus nicht haben, haben sich versammelt gegen deinen heiligen Knecht Jesus, um zu tun, was deine Hand beschlossen hat. Das ist ein Verständnis von Gott, der in der Herrschaft ist, der in Kontrolle ist, der allmächtig ist. Allmächtig heißt, der kann tun und lassen, was er will. Und wenn der liebe Gott heute Morgen und der mächtige Gott heute Morgen gedacht hätte, oh, ich könnte eigentlich diese geschaffenen 200 Milliarden Galaxien jetzt mal so zum Spaß verschwinden lassen, dann wäre das geworden. Das ist Gott, zu dem reden die. Und da hatten die ein Gefühl dafür. Also, sie hatten eine Gotteserkenntnis, eine Dimension. Und sie hatten ein Weltverständnis. Diese Welt ist kein Zufallsprodukt und sie ist auch nicht den scheinbar Mächtigen ausgeliefert. Also Gotteserkenntnis, aber auch Weltverständnis, sondern diese Welt ist bei allen Zulassungen Gottes. Und das sind auch Machtäußerungen Gottes, die Zulassungen. Also die Zulassung der dunklen Kräfte, die Zulassung des Teufels, die Zulassung aller bösester Menschen, auch Regierenden. All das steht unter einer geheimnisvollen Kontrolle, zielführend. Und wir werden eines Tages merken, auch wenn wir es heute noch nicht fassen können, alles hat seinen Platz darin, in diesem Plan Gottes. Also ein Weltverständnis, das ganz an Gott festgemacht ist. Und daraus, drittens, also Gotteserkenntnis, Weltverständnis, drittens, ein geistlich tief verwurzeltes Selbstverständnis. Armselig sind wir Menschen. Häufchen Erde, das sage ich ja immer. Vorübergehend organisiert, faszinierend organisiert, biologisch, aber geistgehaucht. Aber mehr sind wir ja nicht. Aber wenn Gott sagt, du bist wichtig, wenn Gott sagt, du bist, also es gibt ja so Sätze, die klingen immer klug, großer philosophischer Satz, ich denke, also bin ich. Ich bin, weil Gott sagt, dass du bist. Nur deswegen bin ich. Und wenn Gott aufhört zu sagen zu mir, du bist, dann bin ich nicht mehr. So einfach ist die Rechnung. Und die haben ein Selbstverständnis, die haben verstanden, dass der Mensch eine Spiegelung des Gottesbildes, also ein Ebenbild Gottes ist. Darin liegt unsere Würde. Die Würde des Menschen können wir uns nicht gegenseitig zubilligen, zumessen, auch wenn es im Grundgesetz steht. Die Wahrheit ist, die Würde des Menschen ist antastbar, solange sie in den Händen des Menschen ist. Weil wer mich heute würdigt, kann morgen sagen, für mich bist du Dreck. Aber wenn Gott zu mir sagt, du bist in meinen Augen wertgeschützt, würdig und ich liebe dich, und mein Herz schlägt für dich. Und ich habe eine Zukunft für dich. Und ich gehe mit dir. Und ich bewahre dich auf deinem Weg. Wenn Gott dieses Du zu mir spricht, dann bin ich. dann bin ich. Ich bin, weil er ist und mir das Du gibt. Das ist die Wahrheit. Und mit diesem Selbstverständnis beten sie nun tatsächlich angesichts dieses Seeganges, der in den Stürmen schwieriger wird, und sagen: Gott, sieh dir das an, sieh dir das an. Naja, der hat es sowieso gesehen, ist ja in Kontrolle. Und dann sagt sie: Gib uns Freimut. Also wenn die Wahrheit so mächtig ist, wenn die Wahrheit so wichtig ist, dann gibt es etwas Wichtigeres, als jetzt nur gut bewahrt zu werden. Dann muss die Wahrheit hinein in die Lügen. Dann muss Gott hinein, in Christus, hinein in diese ganzen Systeme, die aufgebaut sind mit Menschenzentrierung. Der Mensch ist in der Mitte, der Mensch ist auf dem Thron. Gib uns Freimut. Lass uns deinen Auftrag, den du uns gegeben hast, 2 Kapitel vorher, geht hin, Jerusalem, Judäa, Samaria, bis an die Enden der Erde. Die Botschaft muss raus, muss hin zu den Menschen, die ich geliebt habe. Und damit sagen sie auch zuletzt: Erweise dich, erweise dich. Ich habe mal eine interessante Diskussion gehabt mit jemandem, der nun absolut überzeugt war, dass es Gott nicht gibt. Dann ging es um die Frage, ja, ich sagte: Wenn du an das Nichts glaubst, dass es also nichts gibt, das ist doch in sich ein Widerspruch, denn das Nichts kann sich dir ja nie offenbaren und sagen: Übrigens, mich gibt es gar nicht. Das geht nicht, weil nichts nichts ist. Und dann sagt er: Ja, das stimmt, aber so ist das mit Gott auch. Dann sage ich: Nee, so ist es mit Gott nicht. Wenn es diesen Gott gibt, dann hat er Millionen Möglichkeiten, sich zu erweisen. Das ist was anderes, wie ihn zu beweisen. Wenn Gott sagt, ich will jemandem begegnen, dann begegnet er jemand. Wenn Gott sagt, ich will jemandem einen Gedanken in den Kopf geben, dann tut er das, dann kommt der Gedanke an. Wenn Gott sagt, ich will ein Wunder tun, dann macht er das. Und was heißt denn überhaupt Wunder? Diese ganze philosophische Idiotie, die sich entwickelt hat, damit, ich meine, es gab viele gute Begleiterscheidungen der Aufklärung, aber der Zentralpunkt zu sagen, es kann gar nichts und niemand geben außerhalb, alles ist nur in der Blase unseres Systems, was ist denn das für ein Quatsch? Wirklich. Wenn Gott existiert, dann ist er frei, sich zu erweisen, wie er will. Und er hat es über die Geschichte tausendfach getan. Und ich mein Leben zurückblicke, mache ich inzwischen auch, bin auch nicht mehr der Jüngste, dann denke ich: Boah, wie viel Gotteserweise. Ich hätte gar nicht den Glauben, dass das alles Zufall sein kann. Ich bin ein Zweifler. Das wäre ein Ding, dass man, ich bin schon ein Beter, dann, also glauben zu können, dass man betet, aber das hat nichts mit Gott zu tun. Aber zufällig wird beim Gebet ganz viel dann tatsächlich, ja, so viel Glauben habe ich ja gar nicht. Aber dass Gott sein Wort erfüllt, das kann ich glauben. Da ist einer, der verspricht was und sagt: Probier's. Und ich merke: Wow, da erweist sich Gott. Das ist, was die zum Schluss sagen: Herr, weil es dich gibt, ist es klar, dass nichts kann sich nicht erweisen. Aber du, also strecke deine Hand aus, sieh ihr Drohen an. Gib uns Freimut zu reden. Streck deine Hand aus, dass Heilungen und Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Ich wünsche mir, ihr Lieben, dass wir als Leiter, dass wir als Gemeinden, als Kirchen zurückkehren. Oder wieder vertieft, ich sage mal, es ist ja nicht, dass man ganz weg ist, wieder vertieft diese Perspektive erlangen. Da ist ein gewaltiger Gott, der sprengt jede Vorstellung. Und ich darf glauben, dass er die Weltgeschichte in seiner Hand hat, wenn auch alles wackelt, und es hat oft alles gewackelt, er ist in Kontrolle. Und das ist die Grundlage dafür, dass ich eine tiefer greifende Sicherheit in mir trage, die sich von den Wellen, und Ungestümen des Lebens nicht einfach unterkriegen lassen. Also ich habe vorher diese Geschichte von dem Boot erwähnt, weil nach dieser Bootserfahrung sagt ja Jesus, ihr Kleingläubigen. Fast würde ich sagen, er tadelt sie. Warum habt ihr keinen Glauben? Denkt ihr denn wirklich, dass Gott schickt seinen Retter und wir fahren in ein Boot und dann, oh, leider untergegangen. Irgendwie schiefgegangen, der Retter ist ertrunken und seine Jünger auch dazu. Hier haben sie was gelernt. Das ist doch die Situation. Es wird windig, es wird stürmisch. Und sie sagen, Herr, sieh an ihr drohen, aber wir wissen, wer du bist. Und wir haben erfahren, wer wir sind. Und wir kennen unseren Auftrag. Und wir tun es im Vertrauen auf deine Allmacht und dein Dasein. Und das ist für mich eine wunderbare Botschaft in den Nachrichten, die ich höre. Ich wundere mich jeden Tag. Meine Kinder sagen, wow, wir wissen gar nicht, was das alles werden soll. Wir haben keine Hoffnung. Also die sagen, sie sehen ja nur als Christen anders, aber sie sagen, unsere Freunde, die haben gar keine Hoffnung mehr. Die wissen gar nicht, was das Leben überhaupt noch soll. Die resignieren. Und der Mensch in der Resignation, der wird ja immer mehr narzisstisch. Das geht nicht gut. Aber wir haben die Hoffnung. Also richten wir unseren Blick auf den Gott. Er ist in Herrschaft. Er hat die Weltgeschichte in seiner Hand. Und er ist bei uns. Und er wird sich erweisen als der lebendige Gott in deinem und meinem Leben. Amen.
Halleluja.
Ja, das ist ja mal eine Reaktion. Dankeschön.